ist die 47. Folge von Kaffee, Stuhle, Gin.
Ja.
Mit dir und mir.
Imke.
Und Anna. Herrlich.
Okay, dann wollen wir jetzt mal zum heutigen Thema kommen. Anna, ja. Da das deine Idee war.
Soll ich das mal erzählen?
Darfst du das mal jetzt ansagen?
Darf ich das mal anmoderieren?
Trommelwirbel.
Okay, shoot. Also, wir hatten ja schon öfter Themenwünsche von Hörerinnen und Hörern. Also, nee, Hörerinnen. Das sind immer Frauen. Als ob uns Männer zuhören. Also, falls ihr uns zuhört, sagt mal Hallo. Wir würden uns freuen.
Ich weiß, dass uns ein paar Jungs zuhören.
Ah, ja. Okay.
Die gelten als Einschlaf. Auch. Als ein Hallo, Unbekannter. Das muss ich noch mal ganz kurz sagen.
Ja.
Die Freundin meiner Tochter, meiner großen Tochter, hat letztens abends auf dem Nachhauseweg sich mit einem jungen Mann unterhalten, der mit ihr zusammen in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs war.
Diese Geschichte.
Und der sagte, er wäre noch gar nicht müde, er könnte jetzt gar nicht einschlafen, er würde sich jetzt noch mal einen Podcast zum Einschlafen anhören. Und welchen hört er sich an? Zum Einschlafen? Unseren.
Na toll.
Ja. Er war dann ein bisschen überrascht, als sie ihm erzählte, dass er ja die Tochter kennt, sozusagen. Mhm. Also auch echt, das ist die Mutter von Luzi?
Aber ja. das ist mir ja auch neulich passiert, wenn wir bei lustigen Podcast-Geschichten oder unwahrscheinlichen Hörerinnen sind, dass eine Freundin von mir erzählte, dass sie abends spät nach Hause kam in ihre dunkle Wohnung. Sie dachte, alle schlafen schon, alle Kinder. Und sie hört aber eine Stimme, die durchs dunkle Haus, also durch die dunkle Wohnung irgendwie wabert und kommt rein und denkt so, hä, krass, wer redet denn hier? Und dann denkt sie, Anna? Und dann hat sie gesagt, sie meinte, sie wäre so irritiert gewesen, sie hätte sich gedacht, ob ich jetzt da irgendwo bin und wieso rede ich hier oder ob ich hier, und sie sagte, ich habe keinen Anruf beantwortet, also so dieses, was man dann so spontan denkt. Und dann ist sie durchs Haus dieser Stimme, meiner Stimme gefolgt und findet ihre jüngste Tochter schlafend im Bett, die sich zum Einschlafen auch unseren Podcast angehörte. Ja. Ich meine, was ist denn da los? Sind wir so langweilig?
Oder Leute? So beruhigend? Vielleicht haben wir so warme, mütterliche, beruhigende, sonore Stimmen, dass Kinder aber unglaublich gut einschlafen.
Ja, vielleicht müssen wir mal...
Kinder und Jugendliche, entschuldigen.
Junge Erwachsene. Ja, weiß ich auch nicht. Sollte uns vielleicht mal zu denken geben.
Vielleicht sollten wir zwischendurch immer mal so einen Tusch einspielen.
So oder wir müssen öfter hysterisch lachen.
Ja.
Nee, das ist nicht so gut. Das möchte ich.
Hysterisch vielleicht nicht.
Nee. Laut.
Laut.
Damit die wieder aufwachen.
Oder wir rufen ab und zu mal, aufwachen!
Oder wie ich gerne zu meinen Kindern morgens sage, Stimme auf, Stimme auf, Stimme auf, Stimme auf, Stimme auf, Stimme auf, Stimme auf. So, alle unsere Jugendlichen.
Hast du, das ist ja so wie bei The Big Bang Theory. Hast du das mal geguckt?
Selten.
Wo Sheldon Cooper immer bei seiner Nachbarin so klopft. Penny, Penny,
ja, das
Penny, Penny. Und das macht Mia letztens an der Badezimmertür. Mami, Mami, Mami. Oh, mach das nicht.
Ja, das ist übel. Das ist übel. Aber auch das ist nicht unser Thema.
Nein, Entschuldigung. Wir sind wieder abgeschwiffen.
Voll.
Also.
Das Thema der heutigen Folge ist, es geht um Jungserziehung, in Anführungsstrichen, beziehungsweise es kam halt öfter von Hörerinnen und eben auch von Leserinnen bei mir auf dem Blog, die Frage, was machst du eigentlich in, sozusagen im Aufwachsen bei deinem Sohn, damit es kein Macho wird? So. Und ich wollte eigentlich darüber auch schon mal schreiben, aber jetzt haben wir uns gedacht, die Imke ist ja keine Jungsexpertin, weil die hat ja Töchter.
Doch.
Eine Jungsexpertin.
Ich bin keine Jungserziehungsexpertin.
Okay, ich auch nicht. Ich habe ja nur einen Sohn und an dem probiere ich mich so aus.
Also jedenfalls habe ich nur Töchter.
Genau. Und deswegen hatten wir uns überlegt, dass die Imke sich mal ein paar Fragen überlegt an mich und ich dann einfach mal so erzähle, wie ich das so mache mit den Bengel, wa?
Mit den Bengel. Also na, erstmal wollte ich, damit wir alle wissen, damit wir alle über das Gleiche reden sozusagen und von den gleichen Grundlagen ausgehen, dich fragen, was ist denn für dich ein Macho?
Hättest du mir nicht mal sagen können, dass du mich so einen Quatsch fragst?
Na komm, das musst du das jetzt aus dem Ärmel schütteln können.
Warte kurz.
Oder willst du noch mal kurz im Duden die Definition
nachgucken? Nein, natürlich weiß ich
nicht.
Also was für mich, also was ich unter Macho verstehe, also oder anders gesagt, ich würde gar nicht so sehr sagen, was ist ein Macho, sondern wenn ich jetzt an meinen Sohn denke, was sind die Verhaltensweisen, die in so eine Richtung gehen,
die du nicht duldest.
Ja, was heißt, die ich nicht dulde, mit denen ich mich irgendwie befassen muss dann, ne?
Ja.
Wenn die plötzlich auftauchen. Und das ist natürlich schon so ein, also ich würde sagen, alles, was sozusagen in Richtung Mädchenfeindlichkeit geht, also so dieses, jetzt bei Kindern, ne? Also bei Jungs, Von wegen, also angefangen von Mädchen können nicht Fußball spielen, über, also so typische Sachen, die so kommen, also die so gesellschaftlich so verankert sind, dass sie irgendwann kommen. Das muss ich leider sagen, dass selbst bei der, selbst mit zwei Schwestern und mit der bewusstesten Umgang mit solchen Themen, diese Dinge trotzdem kommen können, ne?
Ja.
Und das sind halt die Sachen, wo ich dann eigentlich immer versuche einzuhaken. Und genau, also ein, also Macho-Gehabe ist halt für mich so alles, was sozusagen in die Richtung geht, dass Jungs Mädchen überlegen sind, ne?
Ja.
Schlauer, stärker, besser, cooler, witziger.
Wichtiger.
Wichtiger sowieso. Und so, diese ganzen Dinge, die auf der anderen Seite sozusagen bei Mädchen so ein Minderwertigkeitsgefühl auslösen können, ne? Nicht müssen, aber kann halt gut sein. Und das ist so das, wo ich finde, das geht so in so eine Richtung.
Ja, okay. Für mich gehört auch noch so ein respektloses Verhalten dazu.
Okay, generell respektlos oder?
Ja, also respektlos gegenüber Frauen. Mhm. Also beziehungsweise oder so eine Erwartungshaltung, dass gewisse Dinge von Frauen erledigt werden müssen.
Ach so, ja, okay.
Weil das gut. Keine Männerarbeit, ja. Ist, zum Beispiel. Ne?
Ja.
Ja, oder überhaupt so diese so ein Überlegenheitsdenken, dass die, und vor allen Dingen, dann gibt es ja noch diese toxische Männlichkeit, dass da auch so mit da so reingeht, so Männer, die, man sagt ja auf Englisch, they don't take no for an answer, also die einfach nicht
über Grenzen gehen.
Die so übergriffig sind und nicht akzeptieren, wenn eine Frau sagt, nee, kein Interesse, lass mal gut sein.
Mhm.
Dass sie sich dann in ihrer Männlichkeit so angegriffen fühlen, dass sie immer weiter machen müssen.
Wobei, das würde ich zum Beispiel tatsächlich als ein Verhalten einsortieren, das ich also bewusst bei Kindern noch nie gesehen habe.
Nee, aber das Ziel ist ja nicht nur, dass du ein Kind hast, was kein Macho ist, sondern dass auch der Mann, der da am Ende rauskommt, kein Macho ist.
Aber ich glaube, wenn so... Also ich glaube, ne, also das sind jetzt so Sachen, wo ich sagen würde, das habe ich noch nie beobachtet. Also mein Sohn ist 12, nochmal oder 12,5, jetzt nochmal so zur Orientierung. Der ist natürlich pubertär und ich sehe natürlich ja auch nicht nur ihn, sondern auch seine Kumpels und so oder hier die Nachbarsjungs, mit denen der viel zusammen ist oder so und wie da die Verhaltensweisen sind. Aber das, da müsste ich jetzt wirklich scharf überlegen, ob ich das schon mal Ansätzen gesehen hätte.
Das geht ja dann erst später los im Beziehungsleben.
Ja.
Also wenn die anfangen.
Ja, aber die Frage ist ja, wo kommt das her? Ne?
Ja, ja.
Also das ist so dieses, da ist ja so ein bisschen das, worüber wir vielleicht reden wollen. Wo ist die Wurzel davon? Also, ne, und dann frage ich mich, was ist wie so eine Vorstufe von so einem toxischen, von so einem übergriffigen Verhalten und so einer komplett gestörten, sag ich jetzt mal echt so, wie ich es empfinde, Wahrnehmung der eigenen Männlichkeit, ne? Was bedeutet Männlichkeit denn?
Genau.
Also.
Ja, also ich habe die beiden ersten Fragen, die ich habe, die sind im Grunde, die kann man auch zusammenfassen. Wie wichtig sind denn die Eltern? Also wie wichtig ist die Mutter in dieser ganzen Rolle und wie wichtig ist der Vater? Jetzt kannst du dazu mal was sagen, Anna.
Ich Gott, was du. Also ich glaube, sie sind beide gleichermaßen wichtig, aber. Also als Modelle, als Rollenvorbilder. Aber ich glaube vor allen Dingen auch die Beziehung zwischen den Eltern ist für Mädchen wie für Jungs total prägend, ne? Also wenn du natürlich Eltern hast, in deren Beziehungen bestimmtes Rollenmuster, Rollenverhalten irgendwie dominant ist und es ist zum Beispiel ein Machtgefälle da und du siehst das immer und wächst damit auf, dann brauchst du wahrscheinlich gar keine... große, also dann ist das als Prägung schon wahrscheinlich ziemlich heftig, ne? Und ziemlich dominant in so einer Prägung. Also ich glaube jetzt auf meinen Sohn bezogen, mein Mann ist überhaupt kein Macho-Typ. Das hilft natürlich sehr, dass dieser Vater als Vorbild für ihn eben einer ist, der, keine Ahnung, also so Klassiker wie, also als die Kinder noch ganz klein waren, und man immer nachts aufstehen musste, weil die halt nachts geweint haben oder Hunger hatten oder gewickelt werden mussten und so. Mein Mann gehört halt zu den Männern, für die das komplett selbstverständlich ist, das auch zu machen und zwar zu gleichen Teilen. Stillen konnte er die nicht, aber der hat die mir halt geholt oder gebracht oder hat sie mir auch mal weggenommen wieder, wenn sie nicht aufhörten, an mir rumzunagen und mich zu nerven, damit ich schlafen kann und so, obwohl der auch immer gearbeitet hat. Und wir hatten einigermaßen viele Leute im Umfeld, wo das nicht so war. Mhm. Also wo ganz klar immer noch diese Aufteilung war, was mich immer total irritiert hat, Das war mir überhaupt nicht klar, dass es Männer gibt, die so tatsächlich so sind, dann zu sagen, also ich muss ja morgen aufstehen, ich schlafe jetzt auf der Couch oder ich ziehe aus dem gemeinsamen Schlafzimmer aus, weil da kann ich ja nicht mich ausruhen und so weiter. Und natürlich gibt es immer Situationen, finde ich, die, keine Ahnung, wenn mein Mann um 5 aufstehen musste, weil der einen Flieger kriegen musste, dann habe ich den auch ins Bett geschickt oder bin auch mal mit dem Kind weggegangen, weil ich es einfach schlimm fand. Und ich möchte nicht, dass der...
Notbett im Kinderzimmer.
Ja, genau, für solche Situationen, aber nicht als die Regel, als die, sondern eben auch umgekehrt. Wenn ich krank bin, dann ist es halt, oder mir nicht gut geht oder ich kann mich nicht kümmern oder ich habe irgendeinen wichtigen Termin, dann ist es eben umgekehrt. Und dann wird einfach Rücksicht genommen aufeinander. Aber um darauf zurückzukommen, ich glaube, das sind so die wichtigen Dinge. Was sehen die Kinder? Wie verhalten sich die Eltern? Was haben die, also nicht nur, was sagen die, was sie richtig finden, sondern wie verhalten die sich miteinander und überhaupt so in der Gesellschaft, ne?
Mhm.
Also,
Und wie sprechen die auch über andere Menschen, ne? Mit wie viel Respekt?
Ja, klar.
Oder gucken die eher, schauen die ja herab auf andere Leute? Ja, genau. Das glaube ich. Ich habe gestern Abend, war ich mit meiner großen Tochter und ihrer Freundin essen und dann habe ich die beiden gefragt, was die so glauben, was wichtig ist, damit Männer keine Machos werden. Und dann sagte die Freundin, sie glaubt, also die alle Jungs, die sie kennt, die sie jetzt nicht als Machos empfindet, hätten eine sehr gute Beziehung zu ihrer Mutter und vor allen Dingen würden die ihre Mutter sehr respektieren und würden ihre Mutter richtig gut finden in dem, was sie tut. Und das wären dann oftmals aber auch sehr starke Frauenpersönlichkeiten, also nicht so Mäuschen, sondern auch oft Frauen, die beruflich erfolgreich sind oder eben so eine starke Persönlichkeit haben.
Ja.
Und wo die Väter dann im Idealfall eben auch mit dem gleichen Respekt ihrer Frau begegnen wie der Sohn der Mutter.
Mhm. Ja, also das würde ich, glaube ich, auch so sehen. Und ich glaube aber, es geht auch noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass... Oder was heißt einen Schritt weiter? Ich glaube, es ist noch größer. Ich glaube, es ist insgesamt sozusagen in der Familienkultur der Stellenwert dann von Frauen, weißt du?
Ja.
Also, was sind da für Großmütter? Wie wird da, also, ne, wie ist da der Umgang? Hat man sich zum Beispiel als Eltern davon irgendwas emanzipieren müssen, was vielleicht nicht so ein tolles Vorbild war? Oder ist da tatsächlich schon auch in der Generation vorher so eine... soll ich mal sagen, sind die Beziehungen sozusagen auf Augenhöhe oder gibt es da ein Machtgefälle oder so, ne? Ich glaube, das spielt auch eine Rolle.
Was ja eigentlich auch ganz interessant ist, denke ich gerade, weil es war ja so, unsere Großelterngeneration, die haben ja alle den Zweiten Weltkrieg mitbekommen und dadurch, dass viele Männer ja im Krieg waren, haben ja die Frauen den Laden hier vor Ort im Grunde alleine geschmissen und das und hier in Anführungszeichen ihren Mann gestanden und die Familie zusammengehalten, für Essen gesorgt und so weiter. Und als dann die Männer wieder zurückkamen, das hat meine Oma irgendwann erzählt, das war dann oftmals ein bisschen problematisch, für die Frauen wieder in ihre vorherige Rolle zurückzufinden. Ja. Und nicht alle Männer waren bereit, das zu akzeptieren, dass die Frauen so toll waren und das alles alleine gewuppt haben und das Essen auf den Tisch gekriegt haben, obwohl es eigentlich nichts gab und Trümmer frauenmäßig da aufgebaut haben. Und das hat wohl zu sehr vielen Konflikten auch geführt, könnte ich mir vorstellen.
Ja, bestimmt.
Aber eigentlich müssten ja unsere Eltern durch diese Zeit und ihre Elterngeneration sehr geprägt sein, was das angeht. Aber trotzdem gibt es dann so dieses 50er, 60er Jahre Ding. Es ist eigentlich absurd. Man ist, denke ich, so oft, dass die Leute oder unsere Vorfahren ja viel weiter schon am Anfang des letzten Jahrhunderts waren, auch so in den wilden 20ern, viel offener und freier, als sie dann nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er und 60er Jahren waren. Das musste dann ja in den 70ern erstmal wieder alles
wieder eingerissen
werden. Eingerissen
werden. Ja. Also bei meinen Eltern war das so, dass die, ich glaube, da haben wir tatsächlich ein Thema mit Macho-Kultur, beziehungsweise mit dem, mit dem Überwinden von Macho-Kultur, weil mein Vater ja aus El Salvador stammt.
Also eine totale Macho-Kultur. Totale
Macho-Kultur, also eine Latino-Macho-Kultur, das ist schon krass. Und auch noch gekoppelt mit krassem Katholizismus. Also sehr geprägt von so komischen, bigotten Moralvorstellungen, wo also es diese Frauenrollen gibt. Es gibt eigentlich nur die Heilige und die Hure, so ganz klassisch. Ne? Und die Mutter der Kinder ist natürlich was Tolles, aber trotzdem ist in dieser Kultur verankert, dass du die halt betrügst. Also weil du natürlich dein, natürlich in Anführungsstrichen, dein Sexualtrieb woanders abreagieren musst, weil die Mutter deiner Kinder ist ja heilig. Das funktioniert ja nicht beides sozusagen. Ne? Mhm. Und ganz viele, wenn man lateinamerikanische Weltliteratur liest, dann sieht man das immer. Also sowohl bei zum Beispiel Isabel Allende als auch bei Marquez. Das ist auch so ein, da kommt das immer vor, da gibt es immer die natürlichen Söhne. Also es gibt immer uneheliche Kinder, ja, Söhne und stimmt. Töchter von den Protagonisten. Das sind dann irgendwelche Großgrundbesitzer in Chile oder Argentinien. Die dann
mit ihren Angestellten noch andere Kinder nebenbei haben.
Und das Krasse in meiner Familie aus El Salvador ist, dass mein Großvater ein solches Kind war. Also mein väterlicher Großvater ist das Kind einer Indianerin, also einer indianischen, einer Indio-Ureinwohnerin El Salvadors und quasi deren Vorgesetzten in, ich weiß nicht, ob das eine Hacienda, was auch immer das war. Und der hat aber sozusagen das Muster verlassen, indem er diese Frau geheiratet hat. Wohl erst nach dem Tod seiner ersten Frau. Aber er hat dann diese Geliebte, diese mit der er schon Kinder hatte, sozusagen voll anerkannt und hat die geheiratet. Und das ist halt schon so ein Bruch mit dieser Kultur.
Ja.
Und mein Großvater ist das Kind von diesen beiden gewesen.
Mhm.
So, und mein Vater wiederum, der in dieser Kultur ja groß geworden ist, ist dann mit 19 oder so, ungefähr 19, 20 nach Deutschland gekommen, hat hier studiert und war natürlich konfrontiert mit ganz anderen Dingen dann auch schon. Es gab nicht in El Salvador eine sexuelle Revolution in den 60er, 70er. Da gab es andere Themen, da gab es politische Themen, das war eine ganz andere Geschichte. Und der ist ja dann hier geblieben, nie mehr zurückgegangen, obwohl das eigentlich der Plan war, weil er eben meine Mutter getroffen hat. Und die haben eben immer, also die haben, glaube ich, so ein Ideal versucht zu leben von einer gleichberechtigten Beziehung, Ehe, beide voll gearbeitet, irgendwie organisiert, dass es mit drei Kindern trotzdem funktioniert. Und das war denen auch beiden immer sehr wichtig, aber funktioniert hat es dann letztlich nicht. Ne? Also ich meine, woran auch immer das gelegen hat, da kommen ja noch viele andere Dinge dazu in der Beziehung. Aber ich kann mich halt als Kind erinnern, dass das für meine beiden Eltern super wichtig war und dass mein Vater da schon ein, wie soll ich mal sagen, so ein Clash of Cultures hatte und immer dagegen gelaufen ist, mit was er eigentlich groß geworden ist. Und das war ihm bewusst als etwas, was er nicht gut fand und versucht hat, das anders zu machen.
Mhm.
Und das war, glaube ich, total schwer, also so für ihn. Weil wenn du, also der ist in einer Jungenschule groß geworden, also der ist im Jungsinternat gewesen in seinen sozusagen Jugendjahren ab 12, 13 und ist von katholischen Mönchen erzogen worden. Also quasi die Doppelmoral war Teil der täglichen Erziehung sozusagen.
Wahnsinn.
Und natürlich auch diese Vorstellung davon, dass halt Männer mehr wert sind als Frauen auf eine gewisse Art und Weise. Und
vor allen Dingen auch mehr können.
Mehr können.
Frauen sind ja auch eher so ein bisschen dumm.
Genau, und dekorativ müssen die aber sein und so. Und
sich unterordnen.
Ja, irgendwie ja. Und auf der einen Seite wollte er das nicht. Und hat sich mit meiner Mutter halt auch eine Frau ausgesucht, die das totale Gegenteil davon war. Aber auf der anderen Seite hat es dann, glaube ich, doch nicht gepasst. Also ich glaube, so diese Vorstellung, mit der er groß geworden ist, auch wenn er versucht hat, die zu überwinden, dass diese Frau, die er da hat, eben auch vor allen Dingen für ihn da sein muss und sich um ihn kümmern muss und diese ganzen Dinge, die ist ja, glaube ich, trotzdem nicht so richtig losgeworden. Ne? Ich weiß das nicht, das ist nur meine Interpretation. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass er
das... Ich glaube, das gewiss so... ist so verankert, das wirst du, das ist in meinem Mann auch noch sehr verankert zum Beispiel. Das ist dann noch eine Generation später. Mhm. Aber der hatte auch eine Mutter oder hat eine Mutter, die ist Ärztin. Also meine beiden Schwiegereltern sind Ärzte. Und sie hat auch immer gearbeitet. Auch sie erzählt immer, dass sie 3 Wochen nach der Geburt meines Mannes wieder gearbeitet hat. Damals gab es irgendwie keine Elternzeit und die musste dann Nachtdienste machen. Auf der Kinderstation, die ist Kinderärztin, obwohl sie selber zu Hause einen Säugling hatte. Und trotzdem haben die aber dieses sehr traditionelle Rollenbild gelebt, die Eltern, obwohl beide berufstätig waren. Sie ist so die Versorgerin der Familie, sie macht das Essen, sie macht den Haushalt und er ist völlig lebensuntüchtig, was das angeht. Aber er hat den ganzen anderen Part, also er hat die ganze technische Seite, der ist auch so ein Tüftler, hat alles selber gebaut, über alle elektrischen Geschichten alles gemacht im Garten, die Bewässerung und was weiß ich nicht. Und die hatten auch zum Beispiel, mein Mann hat eine Schwester, die hatten eine sehr klassische Rollenteilung, auch was die Kinder im Haushalt helfen. Die Schwester hat immer der Mutter geholfen, den Tisch abzuräumen und zu decken. Und mein Mann hat dann eher bei den Männerarbeiten geholfen. Ne? Bei den, der hat dann den Computer repariert oder den Rasen gemäht. So. Und das zeigt sich heute immer noch, dass er diesen Denken so verhaftet ist. Ich meine, wenn ich komplett ausfalle, dann macht er das auch, ja. Aber eigentlich haben wir genau auch diese klassische Rollenverteilung. Mhm. Immer noch.
Das ist verrückt. Also, weil ich sehe es, also bei meinem Vater ist es witzigerweise in seiner zweiten Ehe nicht so. Mhm. Also da hat er es irgendwie, glaube ich, dann hat er sich da nochmal so einen Schritt weiterentwickelt, offensichtlich. Da waren allerdings dann auch keine Kinder mehr involviert. Also das ist natürlich nochmal eine andere Art von Beziehung, wenn du nicht auch noch kleine Kinder hast, um die du dich kümmern musst. Und bei meinem Mann ist es so, dass die Eltern, der ist ja aus der ehemaligen DDR und natürlich hat meine Schwiegermutter auch voll gearbeitet immer, beide. Und da sind aber trotzdem auch solche Dinge, also da gab es eine Kinderbetreuung, da gab es ja die Krippe und die Kinder konnten, ne, das war ja vom Staat alles so organisiert, dass das alles ging. Mhm. Aber trotzdem, und mein Schwiegervater ist übrigens auch kein Macho, im Gegenteil, das ist auch so einer, der sich um alles kümmert. Meiner der, auch gar nicht. Ne, der sich so, der aber trotzdem ist da auch, da sind so komische Kriterien davon, was eine gute Hausfrau macht und was sie nicht macht, die sind so verwurzelt, die kriegst du da nicht raus. Also ein Kuchen muss selbst gebacken sein. Weißt du, so Sachen. Und man muss auch selber putzen. Also das ist irgendwie so ehrenrührig. In Gott. Also so, ich glaube, das ist ein Generationsding vielleicht auch noch. Und jetzt, seit die beide nicht mehr arbeiten und er jetzt Bock hat zu kochen und zu machen und auch mal zu backen und zu tun, ist es aber auch, also das funktioniert auch nicht so gut, weil sie das Gefühl hat, dass er da irgendwie in ihren Bereich eindringt und ihr auch sozusagen, also er macht ihr dann alles durcheinander, das will sie nicht. Und außerdem findet sie halt, er soll es auch nicht so gut machen wie sie. Also das ist jetzt auch wieder nur meine Interpretation. Ja.
Ja.
Aber das ist wirklich interessant zu sehen. Und die haben ja beide zwei Söhne. Also mein Mann hat einen Bruder. Die sind sehr verschieden, so von ihrer Art und Weise, wie die so jetzt selber in ihren Familien mit ihren Kindern leben und arbeiten und machen und tun. Mhm. Und eben mein Mann und ich und meine Schwägerin und mein Schwager. Und da sind aber trotzdem, also so bestimmte Sachen sind halt, finde ich, da sind wir wieder bei Familienkultur, die geben sich so weiter, ne? Also so, dass die zum Beispiel beide, also sind, da ist auch sozusagen ein Kriterium von Männlichkeit, um darauf auch zurückzukommen, dass man halt Dinge selber machen kann. Dass man zum Beispiel eine Bewässerungsanlage bauen könnte, dass man irgendwelche Dinge reparieren kann, dass man so, und mein Vater zum Beispiel war überhaupt nie so. Mein Vater hat nie irgendwas repariert. Der hatte da überhaupt gar keinen Sinn für. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich den mal mit dem Hammer in der Hand gesehen habe. Vielleicht ist das auch jetzt ungerecht. Aber der war halt immer eher so...
Der hat wahrscheinlich gar keinen... Die Ärzte haben ja meistens so viel um die Ohren. Die Zeit.
Genau. Ja, aber der hatte auch da kein Interesse dran. Ja. Also es gab ja auch andere Väter in meinem Umfeld, die zum Beispiel mit ihren Kindern am Wochenende irgendwie gewerkelt hatten.
Ja. Nee,
das also macht... Also wir haben irgendwie Spökes gemacht.
Mann übrigens auch nicht. Der eher technische kleine... Elektronikgeschichten, aber die so Schreiner arbeiten oder so.
Ja, genau. Aber zum Beispiel mein Schwiegervater ist so ein Hansdampf in allen Gassen. Der kann das alles. Ne? Mhm. Der hat also, gut, das musste er ja auch können in der Ex-DDR. Es gab ja nicht die Möglichkeit, dass man alles irgendwie kaufen oder machen lassen konnte oder so. Und dann musste irgendwie.
Man musste sich selber helfen.
Ja, genau. Und der hat halt angefangen von Surfbrettern über Boote, Haus, also irgendwie am Haus selber Sachen gebaut. Also richtig ein Haus gebaut tatsächlich. Also ein Gartenhaus, aber trotzdem. Bis hin zu Anhängern fürs Auto. Was, das hat der alles gemacht. Ne?
Ja.
Und das ist eine, also da ist das so eine, in Anführungsstrichen, so eine Qualität oder so ein Aspekt von Männlichkeit, der zum Selbstverständnis der Männer in dieser Familie dazugehört.
Ah ja, okay. Ne?
Dass man das alles kann und macht.
Aber das ist total, ich arbeite ja mit sehr vielen Männern zusammen. Mhm. Und ich würde jetzt behaupten, dass die meisten Handwerker, mit denen ich so zu tun habe, das auch so sehen. Mhm. Dass die dann, also ich habe auch schon mal so Sprüche gehört von Handwerkern, die bei uns zu Hause was gemacht haben. Mein Mann, der arbeitet ja zu Hause und sitzt da am Computer und frickelt da rum. Und dann kamen dann auch schon mal so Sprüche so, wieso macht das nicht dein Mann? Weißt du, so nach dem Motto, was ist denn das für ein Weichei? Mhm. Kann der hier nicht mal eine Wand bauen?
Ja, ja, genau.
Wo ich dann gesagt habe, nee, bloß nicht, dann der kann das nicht, der hat da keine Lust zu, das wird dann auch nicht gut und der schimpft nur und das sollen lieber die Profis machen hier.
Ja, aber das ist zum Beispiel auch sowas, ne? Da ist auch so eine Vorstellung von Männlichkeit, Und das ist ein Männerjob, das kannst du bestimmt bestätigen. Wie viele Frauen gibt es in irgendwelchen auch nur annähernd handwerklichen Berufen? Fast gar keine. Und das wird immer begründet mit Manpower, in Anführungsstrichen, also mit auch körperlicher Kraft und mit diesen ganzen Dingen. Aber es hat auch was damit zu tun, dass es zu diesem Bild von Männlichkeit gehört. Und dass Frauen in solchen Berufen gar nicht vorkommen, weil das da gar nicht... Ne? Also es ist halt was Männliches, das macht man gar nicht als Frau.
Ja.
Das wird ja auch nicht irgendwie kultiviert in unserer Gesellschaft, dass man vielleicht zum Beispiel mal anfängt, das war ja in der Ex-DDR durchaus anders, dass man die Dinge gleich verteilt. Ne?
Ja.
Dass also nicht die Mädchen nur, keine Ahnung,
Gedöns machen.
Hauswirtschaftsunterricht haben und die Jungs haben Werken.
Sondern
das ist
obwohl wir hatten auch beides früher. Ich weiß nicht, wie das bei dir war.
Gar nicht, ich hatte weder noch.
Also ich hatte in der Grundschule textiles Gestalten und Werken.
Stimmt, ich hatte textiles Gestalten, Jetzt wo du es sagst.
Genau. Und da haben wir Stricken gelernt, und Häkeln, Sticken und dann an der Nähmaschine nähen. Und im Werkunterricht haben wir, das hat dann so ineinander gegriffen, es war so ein bisschen Waldorfmäßig. Wir haben eine Handspindel gebaut, mit der wir dann Wolle gesponnen haben, die wir dann im Textilunterricht versponnen haben.
Ja, aber das ist total cool bei uns. Ich erinnere mich tatsächlich an diesen Handarbeitsunterricht, aber an Werkunterricht kann ich mich nicht erinnern, weshalb ich vermute, dass das Mädchen-Jungs getrennt war.
Echt, das glaube ich nicht.
Meinst du echt? Das weiß ich auch nicht. Also, ich weiß es nicht mehr.
Ich mochte das immer total gerne. Ich glaube, davon profitiere ich auch heute noch.
Ich habe es gehasst.
Von diesem Werkunterricht. Nee, also Textil hast du gehasst.
Ja.
Aber Werken, also ich bin ja da eher die Handwerkerin bei uns als mein Mann. Also was jetzt so Wände, also Sachen, keine Ahnung, irgendwelche Löcher in die Wände bohren oder Regale anbringen oder so, das mache eigentlich fast alles ich. Ab und zu hilft er mir mal, wenn ich meine zweite Hand brauche.
Ist bei uns umgekehrt. Ja,
aber mir macht das auch tatsächlich Spaß. Ich habe da auch Bock drauf.
Ja, aber du bist offensichtlich in deinem Leben auf Leute getroffen, die dir das zugetraut und beigebracht haben.
Ja.
Ich nicht.
Ich hatte zum Beispiel einen Opa, der eine Werkstatt hatte und ich war ganz viel in den Ferien bei denen. Also es war mein Stiefopa, der Stiefvater meines Vaters. Und der hat immer mir irgendwelche Holzbretter gegeben und Nägel und dann haben wir ein Vogelhäuschen gebaut oder da durfte ich immer in seiner Werkstatt rumwerkeln.
Ich erinnere mich auch an ein selbstgebautes Vogelhäuschen in unserer Familie. Das hat aber mein Bruder gemacht. Ich glaube auch mit meinem Opa.
Siehst du?
Oder mit meinem Vater oder alle drei. Ich weiß es nicht mehr. Aber es ist wirklich so, zum Beispiel bei uns jetzt, also um auf meinen Sohn zurückzukommen, diese Dinge finden halt auch überhaupt nicht statt. Also in der Schule nicht. Gar nicht. Also so irgendwie, die haben Kunstunterricht und dann wird da auch mal ein bisschen gemengt. Aber das wäre jetzt mal so. Finde ich auch schade. Also weil es einen ja auch so ermächtigt, Dinge selber zu tun.
Deswegen hätte ja Mia auch so gerne eigentlich die Schule hier bei euch in der Nachbarschaft, Kurt Schwitters, besucht.
Ja.
Weil das ist ja eine alte Schule noch auch aus DDR-Zeiten, so im Grundaufbau.
Ja.
Und die haben ja tatsächlich total viele Werkstätten im Keller. Alles Mögliche. Metallbau, Glas, Holz, also richtig tolle Sachen. Und das fand die so inspirierend bei diesem Tag der offenen Tür, dass die da ja echt gerne hingegangen wäre, aber das ist ja hier alles anderes Thema. Sehr schwierig mit den Schulplätzen. Aber um auf das Thema zurückzukommen, ich guck mal gerade, was ich mir hier noch für Fragen aufgeschrieben habe. Bis zu welchem Alter, glaubst du, denn muss der Grundstein gelegt werden bei der Erziehung von Jungs, damit sie kein Macho werden?
Ich glaube, ich glaube tatsächlich, man muss von Anfang an irgendwie versuchen, sowohl Jungs als auch Mädchen denen zu zeigen, gar nicht so sehr sie dazu zu erziehen, sondern denen zu zeigen, dass sie gleichwertig sind. Ne? Das ist so das eine. Und ich glaube, dass es total schwer ist, im Alltag nicht selber in solche Dinge zu verfallen, mit denen man doch am Rande irgendwie
so Rollenmuster
groß geworden ist, die unterbewusst da sind und dass ich dann nicht sage zu meiner jüngsten Tochter, bitte deck mal den Tisch, und zu meinem Sohn, du und du bringst den Müll weg. Also ich meine, die machen es beides. Aber ich finde eben schon, ich beobachte an mir selber eben auch oft so Tendenzen, dass man sagt, ach komm, was totaler Quatsch ist, ne? Die sind fast gleich alt und der ist bestimmt jetzt nicht so wahnsinnig viel stärker als sie.
Mhm.
Wenn ich dann sage, trag mal bitte das schwere Paket rüber oder so, dann würde ich immer eher ihn fragen. Also, ne, und das sind schon so Sachen, wo man, glaube ich, selber so ein bisschen selbstkritisch gucken muss, was man da eigentlich sagt und was man dadurch irgendwie auslöst. Und ich glaube, wie bei allen Werten, die man vermitteln will, muss man eigentlich mit den wichtigsten Dingen durch sein, bis die Pubertät kommt.
Ja, weil danach kann man eigentlich nichts mehr.
Genau, weil danach hören die ausrichten. Nicht mehr zu. Also die hören schon zu und also oder anders gesagt, also ich glaube, dann geht es sehr viel in so eine, also alles, was du vorher sozusagen vorlebst und immer wieder zeigst und immer wieder hervorhebst im Sinne von, so das sind die Dinge, die uns wichtig sind, das sind unsere Werte, da, das ist, ne? Das passiert irgendwie dann auf so einer eher unbewussten, das verankerst du immer wieder in den Kindern. Ja. Und dann, wenn die ein bestimmtes Alter erreicht haben, wo die sowieso alles hinterfragen, was du sagst und tust, hä, wieso? Also so diese Sachen.
Hä ist, glaube ich, das meistgebrauchteste Wort bei uns im Moment. Ja. Und zwar nicht nur so hä, sondern hä? Mit dem Tonfall.
Oh Gott. ja. Nee, und ich glaube halt, da muss man, da ist man in so einer Situation, wo man dann diese Dinge auch verargumentieren können muss. Also, dass dann der vor mir steht und sagt, wieso stimmt doch? Also, wenn er zum Beispiel, was bei uns halt leider vorkommt, dass er seine jüngere Schwester so runtermacht, seit neu, also das war früher nie, die waren immer total innig. Ein Herz und eine Seele. Genau, ein Herz und eine Seele. Und das hat sich geändert, als er so in die Pubertät gesprungen ist und sie halt noch nicht. Und er sich so abgegrenzt hat, was ja auch völlig okay und völlig normal ist. Aber er hat halt so eine Tendenz, seinen eigenen Frust, den er erfährt, im Laufe eines Tages an ihr abzureagieren. Mhm. Und ganz oft macht er das, indem er dann so herablassend ist ihr gegenüber. Und das passiert dann eben doch, trotz all meiner Bemühungen oder unserer als Eltern Bemühungen, dass er dann auf so Sachen zielt, die er als Schwäche identifiziert bei ihr. Und das sind dann und dann auf solche typisch Mädchensachen ab.
Ja, und das machst hebt. Du dann? Dann schießt du dazwischen?
Ja.
Dann kriegt er einen Wind von vorne.
Ja, dann kriegt er einen Wind von vorne. Und ich versuche halt auch, also ich versuche mit ihm darüber zu sprechen, warum er das macht.
Ja.
Dass ich dann sage, pass auf, du hast einen Scheißtag gehabt, das verstehe ich. Du darfst auch sauer sein, du darfst das auch alles rauslassen. Aber du darfst jetzt nicht sozusagen jemand anders dazu bringen, dass er sich noch beschissener fühlt, damit du das dich wieder ja besser das, fühlst.
Ne? Dass man sich selber über andere erhebt, indem man die klein macht.
Genau.
Ne? Das machen ja ganz viele Leute, auch Erwachsene, die mit Frustrationen konfrontiert sind, damit sie sich besser fühlen.
Ja, und das ist sowas, wo ich, das sehe ich gerade bei ihm, ich verstehe diesen Mechanismus oder ich durchschaue den, aber ich finde es eben ganz schwer oder ich möchte das halt nicht unkommentiert lassen. Also das geht so weit. Also er ist jetzt nicht so, also es ist jetzt nicht so, dass er sagt, dass, also dass sie irgendwas macht, was sie gerne macht und er macht sie dann runter und sagt so, Mädchen können das nicht. So platt ist das nicht. Aber es ist eben so, dass er, es sind so Kleinigkeiten, die dann so kommen, ne? Die dann so, wenn sie dann irgendwas macht und er sagt so, du bist doch so dumm, ne? Also so kleinen Kram.
Und wenn sie ist natürlich nicht in der Lage, sich dann...
Nee, die ist auch total betroffen dann. Also die ist halt davon, nicht cool, was das angeht.
Die kann das nicht abperlen lassen. Genau, sich dann, die steigt dann voll ein.
Ja, die kann ganz so heulen im Zweifel. Ja. Und dann hat er das, was er will und sagte, heulst du schon wieder. Heulst so, heul doch. Also heul doch, sagt er nicht, das stimmt nicht. Aber so dieses, der ist dann null... Der
aber seine Attitude ist so.
Ja, genau. Als würde er es denken. Genau, genau. Und das tut ihm immer hinterher leid. Also er ist tatsächlich so, das ist tatsächlich so eine Affektgeschichte.
Mhm.
Wie so ein Reflex, wenn, also keine Ahnung, Beispiel gestern, er sitzt hier unten, kommt überhaupt nicht mit seinen Mathe-Sachen klar, ist total verzweifelt, weil er das nicht versteht. Wir versuchen das gerade zu lösen oder ich habe gerade versucht, ihm das zu erklären. Er war aber auch total verbockt. Also so dieses, nein, ich kann das halt nicht, ich bin doof. Also so dieser Stimmung.
Aber das ist aber auch typisch in dem Alter.
Ja, ja, genau.
Das, also und dann kommt sie nicht nur bei Jungs, auch bei Mädchen.
Nee, das stimmt. Und dann kommt sie runter um die Ecke, sieht ihn da sitzen und sagt, oh, was ist los? Weil sie sieht, dass er irgendwie gerade crasht sozusagen. Und er sagt, verpiss dich.
Schatz.
Und ich dann so, danke. Und dann habe ich gesagt, warum muss das jetzt sein? Was bringt dir das jetzt? Also so, jetzt ist sie auch noch, also statt dass du ihr sagst, erzähle ich dir später oder will ich nicht drüber reden, kannst du alles sagen. Aber nicht so. Also so dieses, dass
sie
ich
immer... Sie zeigt Mitgefühl und er kriegt voll...
Genau, und er fühlt sich halt total...
Platz.
Ja, genau. Also auch, sie darf auch nie irgendwas wissen, was er jetzt gerade emotional erlebt. Also so, wenn es ihm schlecht geht, dann der kann total schlecht gerade zur Zeit sich trösten lassen, auch wenn er sich wehtut oder so.
Witzig, ich kenne ihn ja nun auch schon ein paar Jahre und er war ja so, so ein offenes, weiches, auch so ein schmusiges Kerlchen, ne, der auch so, wenn ich mal kam, sich so angelehnt hat und so. Und das hat sich so geändert.
Ja, das stimmt.
Das ist, glaube ich, ganz normal in dem Alter.
Ich glaube, das ist das Alter, genau. Aber ich gucke da sehr, also gerade im Hinblick auf diese, also einmal diese Geschwisterbeziehung, aber tatsächlich so sein Verhalten, wo er sich jetzt so einsortiert, ne, was für ein Mann wird das mal? Da gucke ich schon sehr genau hin, muss ich sagen. Ja, also bei meinen Mädchen gucke ich da auch genau hin, aber
ich habe die nächste Frage, die ich hatte, wie wichtig sind die Schwestern oder was für eine Rolle haben die Schwestern oder Geschwister in dieser Rolle, in dieser Zeit? Das ist natürlich das Thema. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Jungs, die mit Schwestern aufgewachsen sind, da eventuell, obwohl kann man auch nicht so pauschal sagen, kommt wahrscheinlich auf die Eltern an, aber dass die eventuell einen anderen Zugang zu Frauen haben oder einen anderen Blick auf Frauen als Jungs, die jetzt nur mit Jungs aufgewachsen sind.
Das glaube ich auf jeden Fall. Also ich sehe das ganz oft, ich meine, das ist natürlich jetzt alles keine wissenschaftliche Antwort auf solche Fragen, sondern es ist ja nur eine persönliche Erfahrung. Ja. Aber ich finde schon, dass Jungs aus Monokulturen, wo es nur Jungs zu Hause gibt.
Männliche Monokultur.
Da ist ein ganz anderer Umgang untereinander. Also ich kenne mehrere Familien mit 2 oder 3 Söhnen. Im Alter rund um meine Kinder, sage ich jetzt mal. Und da laufen nochmal ganz andere Sachen. Also zum Beispiel, was mein Sohn überhaupt nicht macht. Und das, glaube ich, liegt auch an diesen 2 Schwestern, die ihn einrahmen. Eine ältere, eine jüngere. Dieses, ich muss mich körperlich messen, das macht der gar nicht. Also klar, die kommen auch mal in Clinch oder die schubsen sich mal oder irgendwie sowas. Aber es gibt keine Prügeleien, die gab es noch nie.
Oder sportliche Wettkämpfe.
Ja, sportliche Wettkämpfe vielleicht schon eher, aber das ist dann eher so, also da geht es nicht so um dieses, ich bin jetzt hier der Alpha. Weißt du so, das ist bei uns nicht, also... Ja, zumindest drückt sich das nicht so aus, sagen wir es mal so. Es drückt sich natürlich woanders aus irgendwie, ne? Weil das ja noch normal ist in einer Geschwisterkonstellation, dass jeder sich behaupten will und so. Egal, welches Geschlecht die Kinder haben. Was ich ganz klar glaube, ist, dass er hat auf jeden Fall in Anführungsstrichen einen Vorteil, was Kommunikation angeht. Er wächst natürlich in einem sehr von wortgewaltigen Frauen geprägten Haushalt auf, schon immer. Also sprich ich, aber seine große Schwester auch, seine Großmutter, als sie noch lebte. Also so, es gibt viele starke Frauen und Mädchenfiguren um ihn rum. Das prägt natürlich sehr. Der ist selber auch sehr wortgewaltig, der ist ziemlich eloquent und so. Und der kann auch gut argumentieren. Also das ist so einer, der, wo du dann merkst, das ist sicherlich was auch mit Familienkultur zu tun hat, dass er eben gut argumentieren kann. Nicht, wenn ihn seine Wut gerade wegträgt, dann ist vorbei. Aber so dieses auf einer Sachebene diskutieren, das kann er eigentlich ganz gut.
Und das ist total wichtig.
Das ist total wichtig. Und was ich auch sehe, ist, dass er, das war so lustig, das war so 4., 5. Klasse immer Thema. Der war zum Beispiel auch immer ein Junge, der immer mit Mädchen befreundet war. Der hat auch immer Mädchen eingeladen zum Geburtstag. Die hatten, also 1., 2. Klasse war, glaube ich, seine wichtige Bezugsperson, seine beste Freundin damals. Die haben ständig zusammen übernachtet und das war so ganz eng, das ist leider gar nicht mehr. Das hat sich mit der einsetzenden Pubertät total zerschlagen, leider. Und er hat, glaube ich, immer sehr davon profitiert, dass Mädchen für ihn eben nicht so ein fremdes Universum waren, sondern
ja, das ist
der kannte sich halt voll aus. Und wenn er bei seiner Freundin zu Besuch war und die hatte nämlich eine Schwester und die hatten dann da Barbies und oder keine Ahnung, Puppen oder irgendwie so typische, ist Anführungsstrichen typisches Mädchenspielzeug, das hat den halt nicht gejuckt, das kennt er ja von zu Hause, das gab's ja hier auch alles, ne?
Ja.
So. Und er hat das auch mal so ausgedrückt, da war ja, glaube ich, so 4. Klasse, da hatte irgendeinen Clinch mit einem Jungen aus seiner Klasse, der sich darüber lustig gemacht hat, dass er mit Mädchen auch befreundet ist. Und dann hat er so zu mir gesagt, aber Mama, ich glaube, das liegt daran, dass der nur Brüder hat, der weiß gar nicht, wie man mit Mädchen redet. Für mich ist es gar kein Problem. Ich weiß, also für mich ist das genauso normal wie
so ein exotisches Fremdgebiet für ihn.
Genau. Und das fand ich wirklich krass, weil ich eigentlich immer gedacht hätte, dass das heutzutage gar nicht mehr existiert. Dieser Unterschied oder dieses.
Zumal die ja in der Schule oder im Kindergarten schon ständig auch zusammen sind und man denkt ja auch, dass die eigentlich zusammen spielen und sich nicht Grüppchen, eine Mädchen, eine Jungsgruppe, also so war das jedenfalls bei uns, war das immer durchmischt.
Ja, aber ich muss sagen, also zum Beispiel war das letztes Jahr? war das der 10. Geburtstag oder das war der 10. Geburtstag, glaube ich. Da hatte er auch zwei Mädels wieder eingeladen und dann kam eine andere Mutter, Mutter eines einzigen Sohnes. Super nettes Kind übrigens, auch ein sehr kompatibles Kind mit allen Alters- und Geschlechtsausprägungen sozusagen, die zu mir sagte, oh, ich finde es so cool, dass der Mädchen einlädt, das ist der einzige Junge.
Ich verstehe das nicht.
Wie bitte?
Was hat die denn wieder?
Ich habe doch gar nichts gesagt.
Nee.
Ist auch schön, dass du das nicht verstehst, du Eierkopf. Mann. Unfassbar. Gut.
Wo warst du?
Hier
hast du den Faden verloren.
Nein, ich wollte sagen, dass die gesagt hat, dass er der einzige Junge im Umfeld und Freundeskreis ist, der auch Mädchen einlädt. Und das findet sie so mutig. Und ich so, wieso ist das mutig? So, sagt sie, ja, weil die anderen Jungs, die trauen sich das teilweise nicht. Oder aber da sind halt immer welche, die dann darüber lästern und so. Und das ist so, das ist so ein Kackalter,
ja,
in dem die sich so sortieren. Und da fällt es ja tatsächlich, finde ich, zum ersten Mal so in solche Gruppen auseinander. Mhm. In Jungs und Mädchen. Die Mädchen sind auch viel weiter entwickelt als die Jungs. Da gibt es schon stimmt. ganz andere Sachen. Und die Jungs sind noch so, weißt du, so, da ist irgendwie noch nicht so eine, da sind die plötzlich nicht mehr kompatibel innerhalb einer Klasse zum Beispiel.
Also ich habe das auch bei meiner Großen ganz stark gemerkt, da war dann auch wirklich so ein Bruch da. In der 6. Klasse haben die Mädchen und die Jungs kaum noch was zusammen gemacht, sondern sich eigentlich nur gegenseitig geärgert.
Mhm.
Aber das, bei meiner Kleinen war das eigentlich nicht so. Die hatte immer auch Jungsfreunde und das hat sich auch hier so fortgesetzt. In der 7., da war dann ja der Schulwechsel, da musste sie sich erstmal so eine neue Peer Group suchen. Mhm. Aber jetzt sind auch oft Jungs bei uns zu Besuch und sie hat ganz viele männliche Freunde. Also irgendwie vermischt sich das da ganz gut. Aber es ist wahrscheinlich auch eine Typfrage.
Ja,
meine große Tochter hat immer mehr Mädchenfreunde und ganz wenig Jungsfreunde und die Kleine hatte immer schon
gemischt. Also eigentlich war es bei meinem Sohn eben auch immer gemischt. Jetzt im Moment ist es nicht so. Also im Moment, das ist, obwohl es auch auf den Kontext ankommt, also in der Schule ist es nicht so.
Mhm.
Zum Beispiel beim Reiten ist er der einzige Junge.
Ach echt?
Dann sind es nur Weiber. Das ist
nicht so ein typischer
Jungs-Sport. Nee, ist nicht so, aber das findet der gut. Also da, jetzt diesen Sommer war noch ein anderer Junge. Die letzten Sommer auch schon.
Also die bekanntesten Reiter sind ja auch männlich. Also Schockemühle.
Tja, was soll ich dazu sagen?
Ja.
Das ist auch so ein Sport, in dem dann letztlich diejenigen, die
Männer mehr gehypt werden.
Ja, total. Ist so. Obwohl das so lang eigentlich so ein Mädchensport ist. Ist
immer noch so. Ich habe keine Ahnung, ich verfolge den Reitsport sowas von
gar nicht. Wir müssten mal unsere Freundin Tessa fragen.
Ja, genau.
Applewood House, weil deren Töchter, also die reiten ja alle.
Stimmt, die sind ja
richtig. Und die sind auch, glaube ich, richtig im Wettbewerb unterwegs, genau. Mhm. Nee, aber da ist es zum Beispiel immer so, und das finde ich so interessant, dass er dann immer so, wenn er mit diesem ganzen, also auf dem Hof mit den ganzen anderen Weibern, da war das witzigerweise diesen Sommer auch so, dass die Chefin auf dem Hof dann irgendwann am Ende des Sommers gesagt hat, ach Mensch, du bist eigentlich mein bestes Pferdemädchen diesen Sommer. Du hast so viel geholfen und so. Und er war total irritiert und
wieso sagte, Pferdemädchen? Wieso
Pferdemädchen? Das ist natürlich andersrum genauso bescheuert, ne?
Ja.
Zu denken, dass nur Mädchen in diesen, also auch diese Tierliebe, diese Pferdeliebe, die hat er total. Vielleicht hat er die sogar mehr als meine beiden Töchter, obwohl die alle reiten und alle das irgendwie haben und genießen. Aber er ist da so, es ist wirklich voll seine Welt.
Eigentlich
so, ne?
Ist es ganz komisch. Warum ist das wohl so? Weil wenn du zum Beispiel jetzt, die kleinen Jungs, die spielen ja auch alle Cowboy.
Ja.
Ne? Und Cowboys reiten ja auch.
Ja.
Also eigentlich ist es merkwürdig, dass der Reitsport bei Jungs nicht so verbreitet ist wie bei Mädchen.
Ja, also ich bin da auch wirklich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass es bei ihm aufhört. So, ne? Also ich meine, es kann natürlich immer noch kommen, dass er sagt, oh nee, jetzt ist es überhaupt nicht mehr meine Welt. Was ich aber merke ist, wenn er da ist und er ist so voll in seinem Element, also mit den Tieren, jetzt nicht nur das Reiten, sondern das Versorgen, sich kümmern, natürlich auch dann die Scheiße wegräumen und so weiter, das ganze Programm, der ist in meiner Wahrnehmung viel mehr er selber, als wenn der mit den Fußballjungs aus seiner Fußballmannschaft zugange ist. Ach, wo dann so komisches Competition-Verhalten manchmal kommt und auch so dieses Kerlige, so dieses, wir rempeln uns, Mackergehabe, also wir rempeln uns an und ist doch lustig und wenn einer heult, dann wird über den gelacht oder so.
Ja.
So als wäre Empathie oder sowas irgendwie halt was Schlimmes, uncool. Eine Schwäche.
Ja. Und Liebe zu Tieren ist wahrscheinlich dann auch eher uncool.
Ja, und er ist, also ja, weiß ich nicht. Also Hunde, glaube ich, sind okay, Pferde, keine Ahnung. Komisch, aber er ist, also ich merke halt immer, also mein Eindruck als Mutter es geht ihm in diesem Mädchenkontext insofern besser, weil er viel mehr er selber ist. Er muss sich nicht verstellen. Er kann auch das, was sozusagen unter den Jungs als Schwäche gilt, einfach zeigen. Das findet niemand komisch. Im Gegenteil. Ne? Mhm. Während wenn er mit den Jungs ist, dann habe ich immer das Gefühl, dass er so ein bisschen mehr unter Spannung ist und dass ihn das mehr anstrengt und dass er eben bestimmte Dinge nicht so...
Dass er dann sich in so eine Rolle fügen muss.
Ist mein Eindruck, ja. Kann ich natürlich nicht so wirklich gut mit ihm drüber reden. Dafür ist er halt auch einfach noch zu klein. Ja, ich versuche nur, das irgendwie ihm immer zu ermöglichen, dass er da halt, dass er diesen sozusagen in der Balance ist. Ne?
Ja, aber anscheinend gibt es ja immer noch diese Prägung. Aber ich beobachte das auch. Ich meine, das kennst du auch. Das geht ja schon los, wenn die noch ganz klein sind, Kinder. Wie man mit denen spricht. Also wie auch fremde Leute mit denen sprechen.
Das stimmt.
Ganz extrem habe ich das auch in den USA erlebt, wo ja alle Jungs dann immer gleich so mit "Hey, Buddy" angesprochen werden, während die Mädchen alle mit "Oh, Princess, oh, you're so pretty." Und die Jungs sind dann eher cool und stark und lässig und die Mädchen hübsch und süß. Und das ist ja von Anfang an, also da Jungen werden dann auch schon von Anfang an, also jetzt nicht nur in den USA, sondern überall, eher über Leistung und Stärke definiert werden, Mädchen auf ihr Äußeres reduziert werden oft. Ja.
Du würdest nie zu einem kleinen Jungen sagen, einem Fünfjährigen, den du triffst, oh, wer hat dir denn heute die Haare so schön gemacht? Ja, das ist doch so. Das sind doch so Kleinigkeiten.
Aber ich kann mich da jetzt selber auch, glaube ich, nicht hundertprozentig davon frei machen.
Nee, es ist einem ja auch nicht ständig bewusst, ne?
Nee. Aber das ist wirklich, wenn man da mal drauf achtet.
Ja.
Ich habe da manchmal, ich habe mich ja immer so elend gelangweilt auf dem Spielplatz. Ich bin ja nicht so eine aktive Spielplatzmutter, sondern ich saß dann da immer etwas genervt an der Seite. Mhm. Aber ich habe dann immer wirklich so Sozialstudien für mich betrieben und andere Eltern beobachtet. Mhm. Und da kriegst du wirklich, es ist wirklich krass, wie diese Rollenbilder geprägt werden auf dem Spielplatz.
Ja, und auch dieses bei Jungs, dieses "Ein Indianer kennt keinen Schmerz", was ja an sich schon ein Scheißspruch ist. Und ein rassistischer Spruch auch noch. Aber auch so dieser, dieses nicht, Jungs nicht so trösten wie Mädchen. Also das geht, da sind ganz, ganz viele Dinge, die vorher schon passieren, die irgendwie auch Jungs in eine Rolle drängen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die werden nicht geboren und denken, dass Mädchen nicht werfen können und Jungs schneller laufen können. Sondern das ist ein Produkt von vielen, vielen Dingen, genau, die auf dem Weg bis dahin passieren. Und ich finde zum Beispiel wirklich, je länger ich Kinder in der Schule habe, und das sind ja jetzt schon ein paar 11 Jahre, und davor Kita sozusagen, ich finde wirklich, dass man in dieser Phase, sagen wir mal, 7. Klasse geht noch, aber dann zum Beispiel 8., 9., dass man bestimmte Fächer getrennt unterrichten sollte. Also ich muss sagen, Koedukation, so gut die Idee ist, kommt in dieser Phase, wo die Kinder so empfindlich sind und so weit auseinander sind in ihrer Entwicklung teilweise,
ja,
an ihre Grenzen. Und ich glaube wirklich, zum Beispiel Sportunterricht ist ein Spießrutenlauf
machen
in dem
die
Alter.
An der Schule meiner Töchter ab der 9. Klasse.
Ja, perfekt.
Getrennt.
Ja, ist auch richtig so. Halte ich wirklich für richtig, weil, und es gibt ja auch solche Studien, ganz unabhängig vom Sportunterricht, die sagen, dass Frauen, die auf reinen Mädchenschulen oder auch Mädchenuniversitäten waren, viel häufiger zum Beispiel zu technischen naturwissenschaftlichen Berufe gehen.
Die MINT-Fächer.
Genau. Und die dann eben viel mehr prosperieren und sich mehr zutrauen, weil sie nicht ständig in diesem Vergleich zu Jungs sind. Und umgekehrt ist es ja genauso. Die Jungs, denen immer nicht zugetraut wird, dass sie Sprachen können, die nicht in musischen Fächern nicht gefördert werden, dann wird immer gesagt, ach na ja, kannst du ja in der 10 abwählen. Also weißt du so, das ist doch scheiße. Also das ist doch einfach, da machen wir uns ja die Probleme selber.
Aber ist denn wirklich die Lösung, dass man die dann trennt? Besser wäre doch eigentlich ein Umgang, dass die einen Umgang lernen, wie eben dieser Gender-Druck irgendwie weggeht.
Ja, ich glaube nur leider, solange das System so ist, wie es ist, und wenn ich mir das angucke, wie das in Deutschland ist, dann ist da nichts in Bewegung, gar nichts, es sei denn vielleicht rückwärts, kannst du diesen Anspruch nicht erfüllen. Also weißt du, ich glaube, da ist... Und es gibt übrigens auch eine Studie, die sich damit beschäftigt, dass sowohl Lehrerinnen als auch Lehrer oder überhaupt Menschen, die in der Erziehung von Kindern irgendwie arbeiten im weitesten Sinne oder im Bildungssystem, selbst die von sich selber sagen, dass sie keinen Unterschied machen zwischen Jungen und Mädchen, also die sich darüber bewusst sind, dass es eine Problematik gibt und die versuchen darauf zu achten, dass sie sich fair verhalten gegenüber den Kindern, selbst die, da gibt's Zählungen, wie oft werden Jungs und Mädchen rangenommen, die sich melden, nehmen alle die Jungs häufiger dran.
Ach echt?
Ja, also das ist eine ältere Studie, die ist bestimmt aus den 80ern oder so.
Das hätte ich oder jetzt nicht erwartet, weil insgesamt ist es ja so, dass Mädchen in der Schule viel besser abschneiden. Es gibt ja auch viel mehr Studentinnen und Studienbewerberinnen.
Ja, und interessanterweise kommen hinterher trotzdem lauter Chefetagen voller Männer dabei raus. Ne?
Ja, ich weiß nicht, ob das immer noch langfristig so bleiben wird. Mal gucken.
Ich hoffe nicht.
Ich habe das Gefühl, das ändert sich. Aber ich hatte jetzt auch gerade ein Gespräch mit wir hatten ein Familientreffen am Wochenende und Thorstens Cousin, der ist Zahnarzt. Und der sagte, er hätte so ein Problem, der wird jetzt auch 60 und der möchte ganz gerne jemanden mit in die Praxis nehmen, der danach irgendwann die Praxis übernimmt. Mhm. Nachfolger also. Und er sagte, es gibt wirklich fast nur Zahnärztinnen. Es gibt fast keine Zahnärzte. Und, und dann sagt er, was er aber so schwierig findet, jetzt bei der Suche nach einem Nachfolger, dass fast alle Ärztinnen, die sich bei ihm bewerben, nicht Vollzeit arbeiten wollen, sondern nur Teilzeit. Und er kann aber nicht zwei Leute einstellen. Also meint er, würde er eigentlich jetzt so nach seinem Empfinden denken, er braucht wahrscheinlich doch einen Mann, weil der an Vollzeit arbeitet. Das ist irgendwie so
gestört.
Eigentlich hat er das da, ist ihm das wurscht, Hauptsache das ist ein guter Zahnarzt, den er da einstellt, ob es jetzt eine Frau oder ein Mann ist. Aber was jetzt so die Bewerbungsgeschichten angeht, muss er wohl wirklich einen Mann einstellen, damit er das bekommt, was er braucht. Und das ist echt. Aber es gibt eben kaum Hochschulabsolventen im medizinischen Bereich, die männlich sind. Das sind fast alles Frauen.
Wird auch Zeit. Vielleicht ändern sich dann auch mal die Strukturen.
Ich denke auch.
Weißt du, so vielleicht ist dann da auch mal irgendwann eine Zahnärztin, die sagt, okay, und jetzt schaffe ich die Möglichkeit für zwei Frauen, die sich die Stelle teilen oder was auch immer.
Ja, oder ich arbeite Vollzeit und mein Mann schmeißt zu Hause den Laden.
Zum Beispiel.
Ne? Also. So.
Aber selbst wenn, also ich denke immer, es ist ja immer eine Frage dessen, was Familien möchten und auch was sie können, also was sie rein wirtschaftlich gesehen können. Keine Ahnung, also zum Beispiel eine Freundin von mir, die ist Gynäkologin und hat drei kleine Kinder. Also die sind wirklich alle noch, ich glaube, die haben erst eins in der Schule oder so. Also die sind wirklich noch klein. Und die haben sich das eben 50-50 geteilt und die teilt sich die haben so eine Chemoambulanzpraxis für Brustkrebspatientinnen oder nicht nur Brustkrebs, aber Krebspatientinnen aus dem gynäkologischen Bereich sozusagen. Und das macht die eine, hat eine volle Stelle, die hat schon ältere Kinder. Die Kinder sind schon in der Schule und so weiter. Und mit einer anderen Kollegin teilt sie sich die zweite Stelle. So. Und die machen zu dritt diese Praxis. Weil sie auch unter anderem in den Kliniken und so weiter nicht eingestellt werden, weil sie ja schwanger werden könnten. Also weißt du, das Problem ist ja auch immer noch da. Dass dann gesagt wird, also keine Ahnung, meine Schwester zum Beispiel, die ist ja auch Kinderärztin, der durch die Blume gesagt wurde, als sie das zweite Mal schwanger wurde, also dass sie nicht wiederkommen muss. Ne? Das ist doch scheiße.
Ja, ich meine, das ist natürlich, ich sehe das bei meiner Schwester, die ja Unfallchirurgin und Orthopädin ist. Und bei denen ist es so, wenn du schwanger wirst, darfst du ab so dem Moment, wo das losgeht, nicht mehr operieren, weil die operieren ja unter Röntgenstrahlen.
Ach so, ja.
Also die haben ja immer das Röntgengerät an, die tragen schwere Bleischürzen bei den OPs, weil die ja ständig die Knochen sehen müssen. Und da kannst du natürlich als Schwangere das geht nicht mehr. Das heißt, die fallen dann komplett aus. Und die Kollegen, und es gibt ja keinen Ersatz, weil die können ja noch arbeiten, die dürfen aber nicht operieren. Und die Kollegen müssen dann die ganzen OPs von denen mitmachen. Und das ist natürlich schon eine Belastung für alle. Das ist schon, kann man sich schon vorstellen.
Ja, klar. Aber ich meine, das ist halt es geht halt nicht anders, genau. Aber meiner Schwester ist es auch so, sobald die schwanger wurde, hatte die direkt ein Beschäftigungsverbot, weil die halt diese ganzen, die kann ja nicht in der Kinderklinik arbeiten und keine Immunität gegen Masern haben. Also das funktioniert ja, also Masern ist jetzt ein blödes Beispiel, das kann man ja impfen, da ist sie auch geimpft. Aber andere Dinge, wo sie halt keinen Titer hat und dann kann sie eben nicht arbeiten, so, das ist schon krass.
Ja.
So, wir sind vom Thema abgekommen.
Warte, ja, abgeschwiffen. Was hatte ich mir hier noch aufgeschrieben? Hast du Fehler gemacht? Würdest du jetzt rückblickend sagen, ich hätte bei einigen Dingen, bei der Erziehung deines Sohnes, meines Sohnes, wenn ich in der Ich-Position war, würde ich jetzt heute anders machen?
Also bestimmt habe ich Fehler gemacht, aber mir ist jetzt nicht irgendwie wirklich was bewusst. Außerdem, was ich eben gesagt habe, dass ich bestimmt nicht immer sozusagen genderneutral bin, in dem, wie ich jetzt im Alltag hantiere mit den Kindern. Da habe ich vielleicht, ne, da gibt es bestimmt immer Verbesserungsbedarf, aber ich glaube, wenn ich gravierende Fehler gemacht habe, dann werde ich das erst in der Zukunft merken. Das ist mir jetzt zumindest nicht bewusst. Bestimmt habe ich welche gemacht. Ich wollte noch eine Sache sagen, was ich in dem Kontext total wichtig finde. Gar nicht so sehr bezogen auf meinen Sohn, sondern so generell. Ich finde, Sprache ist ein Riesending. Also klar verändert Sprache sich immer und Jugendsprache ist auch nochmal was anderes und ist immer in Veränderung und so weiter. Und ich kann mich gut erinnern, wie schlimm unsere Eltern es fanden, dass wir auf einmal zu allem gesagt haben, es wäre geil. Mhm. Was heutzutage total normal ist, aber damals halt noch nicht. Aber das ist was, wo ich total empfindlich bin, nicht nur bei meinem Sohn, sondern auch bei meinen Mädchen oder bei allen Kindern, wenn die ständig so eine herablassende Sprache führen gegenüber Frauen. Also die nennen sich ja ständig gegenseitig Bitch zum Beispiel.
Echt?
Und denken, ja, also nicht jetzt meine Kinder, aber ich höre das ständig.
Ja, ich wollte gerade sagen,
sehe nicht das deine ständig. Kinder? Nein, aber nee, das ist
kann
halt,
ich auch es ist total nicht nachvollziehen.
Es ist total präsent. Ha, meine beste Bitch und so weiter.
Finde ich so dumm, es ist einfach nur dumm.
Und Ho ist auch so ein Wort. Was ja, soll denn das? Seid ihr noch ganz dicht? Wirklich ganz im Ernst. Alle Kinder und Jugendlichen, die zuhören, aufwachen! Nein, das geht nicht. Das ist nicht cool. Und das ist sowas, wo ich zum Beispiel bei meinem Sohn extrem drauf achte, also bei all meinen Kindern, aber wo ich eben immer wieder sage, warum ich das beschissen finde und warum ich auch nicht finde, dass das auch nicht innerhalb von Hip-Hopper, die reden halt so, nein.
Nee.
Das ist frauenfeindliche Sprache und das macht sofort, und die Mädels machen das ja auch noch untereinander, wo ich sage, seid ihr eigentlich bekloppt?
Ich kann das nicht
also, nachvollziehen. Ich finde es auch beknackt, wenn ihr euch ständig gegenseitig Queen nennt, aber dann nennt euch lieber Queen als Bitch, ganz im Ernst, ja?
Das finde ich ja wenigstens noch ganz lustig, das ist ja auch mit so einem Augenzwinkern.
Ja, aber es ist so, wo ich dann denke, so, keine Ahnung, ich hatte gestern, als ich vor dem Kühlregal mit den Smoothies stand mit dieser Frau und die noch nie was gehört hatte von diesem Marketing-Scheiß, den die da betreiben, diese Firma. Und da gibt es ja die Geschichte, dass es gibt einen Smoothie, der beworben wurde mit abgefüllt und mitgenommen. So habe ich die am liebsten. So. Mhm. Und da hat wohl der Gründer, also gab es wohl irgendwie, ich weiß nicht, ob das in welchem Kontext, irgendwo in Social Media, hat wohl der Gründer oder der Geschäftsführer von dieser Firma unten drunter geschrieben, that's how I like my hoes.
Was?
Ja, und an der Stelle muss ich sagen, kann man es auch nicht mehr missverstehen. Also an der Stelle ist dann halt vollkommen klar, es ist kein Witzchen. Mhm. Und ach mein Gott, wir reden doch über einen Smoothie, sondern da geht es ganz klar um was anderes. Und abgefüllt und mitgenommen, dann bist du mitten in Rape Culture.
Das ist ja richtig.
Und das sind solche...
Ich hatte nur diese rassistischen...
Ja, nee, aber diese Sexismus-Sachen finde ich halt fast noch
krasser. Das ist echt so schade, weil ich die Smoothies wirklich lecker finde und die Glasflaschen auch schön. Hatte ich dir das erzählt, ich hatte letztens auf der Insta-Story von Charlotte Roach gesehen, dass die überall im Supermarkt immer die anderen Smoothie-Flaschen vor die True Foods davor gestellt hat, damit man die nicht mehr sieht.
Da gab es richtig eine danach, das haben ganz viele von den Followern von ihr dann auch gemacht. Ja, genau. Ja, aber was ich sagen will, ist, das sind die Dinge, wo ich eben denke, dass wir als Eltern eine Verpflichtung haben, das zu kommentieren. Natürlich will mein 12-jähriger Sohn nicht von mir hören, dass ich irgendeinen von seinen tollen Rappern, die er sich anhört, scheiße finde. Natürlich will der mir nicht zuhören und er will nicht wissen, dass ich sage, das ist frauenfeindlich und so weiter.
Ja.
Oder keine Ahnung, wenn die sich dann beschimpfen und dann immer schön das F-Wort, ich möchte das nicht aussprechen, ne? Wo dann sagt, was ist denn der Unterschied, warum ist das schlimm? Dann sage ich, pass auf, das ist eine herabsetzende, herabwürdigende Bezeichnung für ein weibliches Geschlechtsorgan. Ich sag zu dir auch nicht den ganzen Tag, du stinkiger Pimmelzwerg oder was weiß ich. Ja. Das ist einfach scheiße, sag doch. Blöde Kuh, sag doch Doofmann, sag doch von mir aus auch noch Arschloch. Kann ich auch noch mitleben als Kraftausdruck. Aber da machst du nicht, weißt du, das ist nicht geschlechtsspezifisch, damit machst du nicht irgendwie...
Ja, blöde Kuh finde ich jetzt auch schon ein bisschen sexistisch, Anna.
Okay, dann bleiben wir bei Arschloch, da kann ich wirklich gut mitleben. Aber das ist so, also ich stamme übrigens aus einer Familie, da hatten wir ja schon mal in unserer Episode über Fluchen. Ich stamme aus einer Familie, in der Kraftausdrücke durchaus auch gefeiert werden. Und ich höre sehr viel Scheiße in diesem Haus.
Also bei uns gar nicht,
Anna. Ja, es tut mir leid. Aber das finde ich nicht schlimm. Also ja, das ist jetzt ein Empfindlichkeitslevel für jeden, kann ich verstehen, wenn man das nicht möchte und so weiter. Das
finde
ich
aber gar ich finde halt deine Familie auch immer besonders kreativ bei diesen Kraftausdrücken, was ich schon von deinen Kindern für Wörter gehört habe. Herrlich. Also
ja, also das ist
schon Talent auch.
Wie gesagt, das ist Familienkultur. Nee, leider nicht. Ich muss mir das mal merken. Im Moment aktuell ist ganz weit oben Bumsbirne. Das finde ich auch sehr schön. Bumsbirne. Kann ich auch mitnehmen. Aber so diese herabsetzenden, keine Ahnung, also diese ganzen Wörter, ne, das ist eben auch was, wo ich total hinterher bin. Also das ist was mir persönlich wichtig ist, wo ich immer dazwischen gehe, wenn ich es denn höre und immer sage, nee Leute, so nicht, so reden wir hier nicht miteinander. Und ich möchte niemals hören, dass ihr gegenseitig miteinander so sprecht oder mit irgendjemand anderem. Das geht einfach nicht. Und da ist mir auch wichtig sozusagen, dass die da ganz klar auch wenn sie es nicht hören wollen, dass sie sich's anhören müssen. Also, ja, dass die ganz klar wissen, wo ich da stehe und was da die Werte sind und warum. Ich kann das ja auch begründen. Ich sage ja nicht einfach so, oh nee, wenn du immer Scheiße sagst, das ist mir unangenehm oder irgendwie so. Sondern ich kann ja sehr genau in dem Fall sagen, warum ich das nicht, ja, gut finde. Gut,
diese Gender-Beschimpfungen sind bei uns natürlich kein Thema. Außer, mhm, dass die manchmal dann auch schon sagen, sei mal nicht so eine so bitchig, mhm, oder bitch.
Da gehe ich auch immer, ne, schon dazwischen.
Das, ehrlich gesagt, habe ich das, glaube ich, auch schon mal, ist mir das auch schon passiert. Aber das ist dann so wie zickig oder, mhm, zicke. Das ist natürlich ein sehr weibliches Schimpfwort. Das
kann ich, erlaube ich jetzt, auch nicht hier.
Nee,
möchte also, ich nicht hören.
Aber naja, da muss man sich vielleicht selber dann auch nochmal korrigieren, denn man, mhm, würde ja nie zu einem Mann sagen, sei doch nicht so zickig.
Doch.
Nein, nein, klar, kann weiß, man das. Ja, aber nee, würde man ja eher sagen, so ein Stiesel oder so.
Ja.
Keine Ahnung, schlecht, ja, gelaunt. Aber dieses zickige, bitzige, itzige, mhm, das ist ja schon so eine sehr weibliche Art, ja, des Beleidigtseins.
Ja, aber das ist halt eine Konnotation, die wir einfach so hinnehmen. Ne? Die, also das ist halt so, eine, mhm, Frau ist halt eine Zicke oder eine blöde Kuh oder eine Prinzessin oder eine Bitch. So, also das sind so die, ja, wo ich mir denke, nee, alles nicht. Nein, danke. Also so, da bin ich auch wirklich unter den Kindern. Das passiert natürlich, wenn die sich streiten oder so, dass die sich dann gegenseitig auch, also Zicke ist hier total, fliegt hier ganz oft durch die,
ja, bei Bude, uns aber auch.
Wo ich dann aber auch sage...
Wir
sind natürlich
drei Frauen zu Hause. Nein. Wir sind auch, ja, oft echt zickig miteinander. Mein, okay, Mann muss ja, glaube ich, manchmal ganz schön leiden mit uns dreien.
Na ja, gut.
Der Hahn im Korb.
Ja, aber das, also ich finde, das sind so Sachen, wo man echt, also wo ich echt immer dazwischen gehe. Und ich ernte natürlich in Anführungsstrichen auch die Früchte für nachhaltige Verfolgung von solchen... Also zum Beispiel, wir waren vor 2 Wochen am Flughafen... Und sind von Tegel nach Düsseldorf geflogen zu der Taufe von meinem Neffen. Musste
das
sein,
Anna, das ist doch nicht nachhaltig.
Entschuldigung. Ja, das war die Taufe von meinem Neffen, das musste wohl sein. Und dann saß am Gate in Tegel, wo wir auch noch eine Weile warten mussten, saß, ach Gott, ich mein Namensgedächtnis, so ein schlimmer Rapper aus Düsseldorf. Was ist das? Farid Bang. Und das ist der Typ, der zusammen mit Kollega auch diesen
ätzenden,
ja, ja, okay, genau. So, der. Und der
sitzt, der den Echo da, kaputt gemacht hat.
Der hat den Echo kaputt gemacht, genau. Und der sitzt da und ich würde ihn gar nicht erkennen. Ich habe den überhaupt nicht im Schirm so, ne? Und natürlich hat mein Sohn ihn erkannt und sieht ihn und sagt so, oh, guck mal, ich glaube, das ist Farid Bang. Dann haben wir das noch schnell gegoogelt und haben festgestellt, ja, das ist er wirklich. Und der saß dann da noch, das waren irgendwie so eine Gruppe von 8 Leuten oder so, die dann da am Gate saßen. Und dann sagt mein Mann, willst du ein Foto mit dem machen? Und dann sagt mein Sohn, nee. Sag ich, warum? Traust du dich nicht zu fragen? Sagt er, doch. Aber ich finde den scheiße. Und der ist außerdem, der hat total viele frauenfeindliche Texte und der ist, yeah, ein Antisemit und so weiter. Und ich möchte kein Foto mit dem.
Sehr gut.
Und dann dachte ich so, gut. Ich muss gar nichts dazu sagen. Ich hätte jetzt nichts gesagt. Ich muss sagen, ich habe dann kurz mit mir, habe ich mich gefragt, hätte ich das jetzt gestattet? Ja, hätte ich. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, du darfst kein Foto mit dem machen. Der Typ hat frauenfeindliche Texte gemacht und der ist schwulenfeindlich und antisemitisch und keine Ahnung was alles. Sondern ich hätte den das machen lassen. Und natürlich hätte ich dann irgendwann auch nochmal mit ihm darüber gesprochen, wenn es gepasst hätte. Und wir hätten uns die Texte vielleicht nochmal angeguckt. So was machen wir jetzt? So was mache ich auch mit ihm. Also nicht nur mit ihm, auch mit seinen Schwestern. Aber
ja,
das fand ich dann schon ziemlich cool, dass er gesagt,
ja,
hat.
Ja, finde ich auch super.
Also nicht so dieses,
siehst du, unsere Fame-mäßige.
Ja, vielleicht so das Modell, was man gibt, hoffe ich.
Meine Tochter hatte das ja als Abi-Thema. Die hat doch, die hatte doch in ihrer Präsentationsprüfung, die sie, das muss aber eine Fächerkombination sein, da hatte sie Musik und Deutsch, glaube ich, als Kombination, oder Psychologie und Musik hatte sie, glaube ich, wie der Sprachgebrauch im Deutschrap die Jugend beeinflusst.
Mhm.
Und vor allem mit Schwerpunkt auf sexistische Frauen-Diffamierung,
mhm,
sozusagen. Und das fand ich auch super, dass sie sich das als Thema ausgesucht haben. Und mich hat dann im Nachhinein noch eine Lehrerin drauf angesprochen, die in der Prüfung saß als Protokollführerin. Und die sagte, sie hätte einen Sohn, der diese Musik hört. Und meine Tochter und ihre Freundin haben mir so viele gute Argumente geliefert. Sie war richtig dankbar.
Also das ist zum Beispiel auch sowas, da habe ich mich schon oft gefragt, was würde ich denn machen? Oder die Situation gibt es ja durchaus auch, dass die Kinder so komplett ungefiltert sich einfach irgendwas anhören von, mhm, irgendwelchen Playlisten. Wir haben ja so ein Spotify-Familienkonto.
Ja.
Und dann hat jeder da sein Profil. Und dann hören die sich irgendwelche Playlists an und dann sind da plötzlich eben auch Sachen drunter mit irgendwelchen explicit Texten und wirklich auch schwierige Inhalte. Und ich habe bisher das immer so gehandhabt, dass ich dann gesagt habe, ich möchte das nicht hören. Ja, warum denn? Ich sage, ja, weil ich es schlimm finde, weil aus folgenden Gründen, wenn du meinst, dass du das hören musst, dann nimm bitte Kopfhörer. Ich will es nicht in meinem Haus hören. Das ist genau wie ich.
Noch besser wäre es, wenn die Kinder es dann auch gar
nicht hören. Ja, natürlich, aber ich will das nicht verbieten. Also ja. Ich will nicht einfach sagen, du darfst es nicht hören und ich ahnde das jetzt, wenn du jetzt, keine Ahnung, Farid Bang oder irgend so einen Schrott dir anhörst. Es ist ja auch musikalischer Schrott, das muss man ja noch dazu sagen. Ja,
davon ganz abgesehen, aber gut, das ist
Geschmackssache. Lärmbelästigung, das ist Geschmackssache, genau. Aber ich sag ihnen, was ich denke und dann sind die jetzt aber in einem Alter, wo ich ihnen eben zutraue, dass sie selber entscheiden können, ob sie sich das jetzt trotzdem anhören wollen und wie sie das bewerten. Ne? Nur ich will es nicht hören. Das ist genau wie, dass ich Ballerspiele ablehne, grundsätzlich, und dass ich hier auf unserer Xbox hier im Wohnzimmer findet das nicht statt.
Ja,
wenn die das, wenn die das spielen wollen und das woanders auch spielen, dann müssen die das nicht, da müssen sie mich nicht für anlügen oder so. Ne? Da werde ich nie dazwischen gehen und sagen, so, ey, du darfst das nicht spielen, weil ich das scheiße finde. Aber ich mache ganz deutlich, dass da für mich eine Grenze gibt, die nicht eine Grenze gibt, die ich hier nicht überschritten sehen will. Ne? Mhm. Wenn die Ballerspiele spielen wollen, dann müssen sie es auf dem Handy machen mit Kopfhörern oder keine Ahnung. Oder bei einem Kumpel. Aber hier in meinem Wohnzimmer findet das nicht statt. So. Ich wohne hier auch. Ja, well. Nein, und so versuche ich das da natürlich auch. Ne? Aber es ist halt, ich finde das eben auch immer wieder so ein Prozess, in dem man ist. Also die Herausforderungen ändern sich ja auch mit dem Älterwerden der Kinder. Bin gespannt, also wirklich, wie das weitergeht.
Man hat immer wieder ein neues Thema, ne? Ach Gottchen, diese Kinder, du.
Ich bin ja auch immer, übrigens so, dass ich immer so nebenher, wenn drumherum, gar nicht in unserer Familie, sondern so Dinge passieren und das kriegt man so mit, dass ich dann immer sofort zu meinen Kindern sage, übrigens, schreibt euch das schon mal hinter die Ohren. Wir haben irgendwie, wir hatten das gerade im weitesten Bekanntenkreis, dass sich ein Teenager-Kind geoutet hat als schwul und ein Elternteil massive Probleme damit hatte. Das hat sich Gott sei Dank alles eingerenkt, aber es war auf jeden Fall erstmal so ein, ja genau, es war ein Schock. Und dann haben wir darüber irgendwie so gesprochen. Und dann, die Kinder haben es natürlich mitgekriegt und dann habe ich gesagt, übrigens, nur damit ihr das wisst, falls jemals jemand von euch sich irgendwie verliebt in jemanden des gleichen Geschlechts, ist mir auch egal, was für ein Geschlecht, wer auch immer, ihr müsst das nicht verstecken vor uns. Ihr könnt immer darüber reden, hier wird keiner irgendwie heulen, zusammenbrechen oder irgendwas. Also das mache ich ja auch noch, dass ich immer so nebenher solche Dinge
so wichtig, solche Messages
einzustreuen.
Ja, ich weiß noch, als meine Mutter... Die hatte dann irgendwie mitbekommen, dass sich irgendwelche Kinder von Freunden in dunklen Ecken rumgetrieben haben, um heimlich zu rauchen.
Mhm.
Und dann hat die auch zu mir gesagt, also wenn du irgendwann mal eine Zigarette rauchen willst, dann brauchst du dich nicht in irgendwelche dunkle Ecken zu drücken, dann setz dich hier auf die Terrasse und dann rauch eine, wenn du es mal ausprobieren willst. Ich finde das scheiße, wenn du das machst.
Ja, genau, das sage ich natürlich auch.
Und es ist ganz schädlich und ungesund, aber du musst dich nicht verstecken. Habe ich aber trotzdem gemacht.
Ja, klar. Ja, man will ja auch nicht, das ist ja auch normal in dem Alter, dass du diese Dinge nicht machen willst und auch noch, dass deine Eltern daneben sitzen und sagen, nein, oh, willst du eine Zigarette für mich?
Vor allen Dingen war ich war jahrzehntelang, übertrieben, jahrelang militante Nichtraucherin und wollte mir natürlich nicht die Blöße geben.
Ja, natürlich, klar. Aber das ist halt auch sowas, wo ich immer denke, das meinte ich eben auch mit ein Beispiel sein oder ein Role Model oder sowas sein. Ich glaube, dass viel, viel mehr, egal worum es geht, immer davon abhängt, was wir eigentlich selber vorleben.
Ja.
Ne? Und wenn ich selber rumrenne und sage, ach Gott, ich bin so eine schwache Frau, ich kann keinen Ball werfen oder ich bin, keine Ahnung, so blöde Klischees, dann verankert sich das natürlich auch in dem Bewusstsein meiner Kinder, wenn ich mich so verhalte.
Genau, ne? Das stimmt. Es gibt ja sehr viele Frauen, die das, glaube ich, auch aus Bequemlichkeit machen.
Ja,
dass sie sich selber so klein machen und sagen, ich kann das nicht.
Ja.
Weil die keinen Bock haben auf gewisse Dinge.
So ein Kind habe ich auch, das das macht. Ja. Allerdings nicht, weil es ein Mädchen ist, sondern weil es einfach so ist. Ja, die sagt dann immer so, ich kann das alleine. Kannst du mir einen Schlafzopf machen? Wo ich dann immer sage, kannst du dir bitte, du bist 10, du kannst das. Ja, weil die hat ja diese schlimmen Locken, also diese schönen Locken, aber wenn man die nicht
einpflicht
nachts, dann hat man am nächsten Morgen ein Nest.
Mhm.
Aber das sind halt Dinge, die muss sie halt lernen. Also das sind so, ne, die macht das auch, aber die macht das nicht auf diese Mädchentour.
Das Schlimme ist ja, man hilft denen dann ein bisschen und dann wollen die ja aber gleich alles.
Mhm. Da sind die alle gleich.
Echt verwöhnt.
Das auf jeden Fall.
Wenn ich mir vorstelle, ich musste früher 8 Kilometer mit dem Fahrrad.
Wir hatten ja auch nichts.
Barfuß durch den Schnee, 5 Stunden zur Schule.
Natürlich. Das ist immer das Lieblingsbeispiel von unserer großen Tochter. Da hatten wir mal irgendwann ein Problem mit der Dusche. Irgendwas war mit warmem Wasser und dann kam kaltes Wasser und dann hat sie total geschrien. Also sie stand schon unter der Dusche und dann kam plötzlich kalt. Und dann hat sie gesagt, ich kann nicht duschen, jetzt habe ich meine Haare nass und eingeseift. Da war die vielleicht so 10 oder so. Und dann hat mein Mann gesagt, also als ich in Moskau gelebt habe, der hat ja da studiert, ein Semester, 2 Semester, da hatte ich nur kaltes Wasser und in der Küche waren überall Kakerlaken und jetzt stell dich mal nicht so an und so. Ne? Und seitdem sagt sie das immer. Jedes Mal, wenn irgendwas ist und er holt Luft, dann sagt sie, ja, ja, ich weiß, in Moskau gab es kein Licht und kein Wasser und kein gar nichts. Und ihr musstet die Schaben von der Wand essen und so. Das ist echt so, wie Opa erzählt vom Krieg, weißt du, so total bescheuert.
Aber wir hatten ja nichts.
Genau, wir hatten nichts. Wir hatten nichts. Genau.
Ja, auch nichts.
Ja. Sehr lustig.
Ja, ich meine, das war ja auch so.
Natürlich.
Uns geht es ja auch viel zu gut, das ist halt so. Unsere Kinder sind völlig verweichlicht, weil wir auch schon so verweichlicht waren.
Wir
haben die noch mehr verweichlicht.
Die müssen erstmal eine Runde barfuß durch den Schnee. Die
brauchen erstmal ein bisschen, ja.
Ja, und back to the basics. Ich glaube das nämlich nicht. Also ja, Verwöhnung, das, was du gerade gesagt hast.
Du glaubst das nicht?
Nein. Ich glaube, dass ich bin eine totale Anhängerin von, oder anders gesagt, ich bin eine totale Gegnerin von diesem Ideal, gelobt sei, was hart macht. Bezogen auf Kinder.
Das glaube ich auch
also
nicht.
Aber es ist ja immer so ein bisschen
ganz gut, wenn man mal wieder so ein bisschen geerdet wird durch gewisse Dinge.
Das meine ich nicht. Aber es gibt ja so eine, da hast du vollkommen recht. Nein, ich meine solche Sachen wie, keine Ahnung, ich kann mich erinnern, das war eine Nachbarin von uns, die hatte eine 3-jährige Tochter damals und meine war schon 4 oder 5 oder so. Und die Kleine machte Kinderballett. Und plötzlich, wie das bei Kindern manchmal so ist, wollte sie da nicht mehr hingehen. Das kann ja bei Kindern viele, viele, viele Gründe haben. Ne? Jemand ist da doof gewesen. Keine Ahnung, also irgendwas.
Meistens ist es das, genau. Oder die beste Freundin hat keine Lust
genau.
mehr.
Genau. Und dann sagt,
Lust mehr.
Genau. Und dann sagt, und wir reden von einer 3-Jährigen oder vielleicht war sie 3,5. Und dann sagt sie so, also das muss sie jetzt durchziehen. Das hat sie vorher gewusst, als wir den Vertrag unterschrieben haben, dass das jetzt
mindestens ein halbes... Durchziehen, was heißt das, bis 18 oder?
Nee, bis dieser Vertrag abgelaufen ist, bis sie kündigen konnten sozusagen. Das sehe ich nicht ein. Da müssen die auch mal lernen, dass sie mal durch was durch müssen. Und dann habe ich nur so zu ihr vorsichtig, wir kannten uns auch noch nicht so gut, habe ich vorsichtig zu ihr gesagt, naja, aber sie ist 3. Als ob die weiß, dass du einen Vertrag abgeschlossen hast, der 6 Monate geht. Die hat überhaupt gar keine Ahnung von 6 Monaten. Also weißt du, 6 Monate, das ist was, hä? So, und dann habe ich gesagt, und ganz ehrlich, und das ist was, was sich mit der Länge meiner Elternschaft sozusagen, mit der Dauer, immer wieder verfestigt in mir, diese Überzeugung, was die Kinder alles müssen, was die sowieso alles knallhart von Latz kriegen, ganz von alleine, ganz ohne, dass ich als Eltern auch noch Druck mache und sage, da musst du jetzt aber mal durch, also bei so unnötigen Sachen, finde ich, dann denke ich mir immer so, wer hat jetzt was davon gehabt. Außer der Ballettlehrerin, die sich gefreut hat, dass sie 6 Monate gezahlt haben für diesen Kurs. Weißt du? Das ist doch scheiße. Das sind so Sachen, wo ich dann immer denke, nee.
Also bei so ganz kleinen finde ich das auch. Ich finde schon auch, dass es ganz gut ist, wenn die jetzt nicht ständig alle 3 Sekunden sich umentscheiden
mit
können,
12,
sondern mal mit einer Sache, mal das auch mal eine Durststrecke überwinden. Manchmal macht es ja dann doch auch wieder Spaß. Was meine Kinder schon alles gemacht haben. Mhm. Aber ich habe dann auch immer gesagt, okay, dann mach's wenigstens bis zu den Sommerferien.
Ja, genau, ja. So
ne, dass das Jahr dann voll ist.
Ja, aber das machst du nicht mit einem 3-jährigen Kind.
Nein, natürlich
würde auch nicht. Ich würde auch nicht. Es gibt halt einfach so bestimmte Dinge, da können auch größere Kinder die Tragweite von irgendwelchen Entscheidungen nicht absehen. Können sie einfach nicht.
Nee.
Können auch Erwachsene nicht übrigens ganz oft. Ja, wir müssen aufhören. Gezeigt auf die Uhr.
Ja, es ist schon, es ist schon sehr lang.
Gut.
Sehr, sehr lang.
Okay.
Nein, aber was bestimmt gut ist, könnte ich mir vorstellen, ist, wenn ihr macht ja diese aufregende Reise
demnächst. Ja, das stimmt.
Und wenn dann die Kinder mal so etwas andere
Kulturen
und aber auch andere Lebensumstände kennenlernen, das fand ich immer bei unseren total gut, dass sie dann erstmal wieder zu schätzen wissen, wie schön es eigentlich ist, in so einem sicheren, sauberen, geordneten Land zu leben.
Mhm.
Mit einem
soliden
Dach über dem Kopf und heißem Wasser aus der Leitung.
Ja, ich bin auch mal gespannt. Das wird bestimmt ein bisschen aufregend, wie sie das dann finden. Und wir fahren ja in die totale Macho-Kultur. Also
ach so, Anna, wir müssen sowieso mal überlegen. Macho-Kultur, genau. Da sind wir wieder bei unserem Thema. Wir müssen mal überlegen, ob wir überhaupt unseren Turnus durchhalten können über die Herbstferien.
Das müssen wir mal sehen.
Ja, das sagen wir euch dann noch. Also jetzt habt ihr ja erstmal eine Folge.
Jetzt seid mal wieder froh und dankbar.
Seid mal jetzt mal dankbar dafür. Die nächste Folge wäre ja dann am 1. Oktoberwochenende. Müssen wir gucken, ob wir das noch schaffen, davor eine aufzunehmen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wir sind auch immer dankbar für euer Feedback, Input, Vorschläge für zukünftige Themen.
Und natürlich sind wir auch immer froh, wenn ihr uns weiterempfehlt und teilt.
Und liked. Und Sternchen liked. Gebt.
Ja, und Küsschen und Herzchen.
Und Kommentare ist auch schön. Kommentare sind überhaupt das Beste. Wenn man nicht immer nur in so ein Vakuum reinredet, sondern einige sind ja, wir haben einige wenige, die ganz regelmäßig uns kommentieren. Aber wir wissen, dass da noch viel mehr sind, die immer ganz stumm nur zuhören. Wir würden uns freuen, von euch auch mal was zu hören.
Würden wir.
Auf Wiederhören.